NDR Info. Das Forum.
Die sind gehetzt, die werden ausgebeutet, die werden missachtet.
In der Vergangenheit war es so in Deutschland, dass Krankenhäuser ziemlich tun und lassen konnten, was sie wollten.
Was mir vorkommt wie ein Wunder, ist die unkaputtbare Motivation dieses Personals. Das ist ein Phänomen, das ist ganz unglaublich.
In vielen Krankenhäusern wird an der Pflege gespart. Das berichten die Patientinnen, das erzählen Krankenpfleger und Pflegerinnen. Die neue Bundesregierung sieht das Problem und hat deshalb in den Koalitionsverhandlungen beschlossen, dass die Gehälter für das Pflegepersonal künftig unabhängig von den Fallpauschalen vergütet werden, über die sich die Krankenhäuser finanzieren. Außerdem soll es Personaluntergrenzen geben und Qualitätskontrollen. Ob das Konzept aufgeht? Katharina Jetter ist dieser Frage nachgegangen.
Im September 2016 hatte Irene Thiele einen Verkehrsunfall. Die Diagnose in der Notaufnahme der Hamburger Asklepios Klinik in St. Georg: gebrochenes Sprunggelenk.
Dann kam ich ins Röntgen und dann hieß es, es ist eine kompliziertere Fraktur. Und es wurde mir gesagt, das muss operiert werden und zwar schnell und ich sei noch am gleichen Tag dran.
Sie solle deshalb nüchtern bleiben, sagt man ihr. Sie kommt auf die Station und wartet bis zum Abend. Dann wird die OP abgesagt. Gleich am nächsten Morgen, so heißt es, stehe sie aber als Erste auf dem OP-Plan.
Am nächsten Morgen ist nichts passiert, um 8 nicht, um 9 nicht. Um 11 habe ich einen Arzt dort gesehen, der nicht zu mir kam, zu jemand anderem. Aber ich habe dann versucht zu erfahren, wann die Operation sein sollte. Es hatte keine Information gegeben, es hatte kein Wasser gegeben, kein Kaffee sowieso nicht. Und es machte sich Ratlosigkeit breit.
Irene Thiele ist zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich entkräftet. Sie hat kaum gegessen und zu wenig getrunken. Denn schließlich muss man bei einer OP ja vorher mehrere Stunden nüchtern bleiben.
Der nächste Tag war ein Samstag und ich habe gewartet. Um 8, um 9, um 10 ist es nichts passiert. Es gab keine Nachricht, eine Operation sowieso nicht, aber es gab auch keine Information und auch niemanden, der nach dem Bein geguckt hat. Da hat sich allmählich Hilflosigkeit breit gemacht. War wirklich so eine erste Ahnung von, dass man da liegt und es kümmert sich keiner. Es kümmert sich niemand um Essen, darf man ja nicht, um Trinken auch nicht. So, gegen 13 Uhr habe ich dann an diesem Tag gehört, es wird verschoben. Am Sonntag wird es sein, ganz bestimmt.
Hat Irene Thiele einfach Pech gehabt? Ist das, was ihr passiert ist, ein bedauerlicher Einzelfall? Nein, sagt die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie. Und auch der Deutsche Pflegerat schlägt Alarm. In einer gemeinsamen aktuellen Erklärung weisen beide Verbände darauf hin, dass aufgrund fehlender Pflegekräfte immer häufiger Operationssäle leer stünden. Nach DPR-Einschätzung gibt es in Deutschland in den Krankenhäusern aktuell mindestens 50.000 Pflegefachpersonen zu wenig.
Selbst im Vertrag der Großen Koalition steht als Ziel, dass die Menschen medizinisch und pflegerisch ausschließlich bezogen auf ihre individuelle Krankheit oder ihren Gesundheitszustand zu behandeln sind.
Sagt Karl-Heinz Wehkamp, Mediziner und Soziologe.
Das heißt, es gibt diese Vorstellung, wie Medizin eigentlich sein sollte. Und das bedeutet, der Patient sollte tatsächlich im Mittelpunkt stehen und nicht das Interesse des Krankenhauses an Gewinn oder an Auslastung oder sonst was. Ärzte haben uns gesagt, die Medizin wird härter, sie wird brutaler, sie wird unmenschlicher, letztlich durch diesen Druck.
Der Spezialist für Ethik in der Medizin hat mehr als 60 Ärzte und Krankenhausleiter zum Thema Kostendruck befragt. Die Ergebnisse der Studie erschienen im Januar diesen Jahres in dem Buch »Medizin zwischen Patientenwohl und Ökonomisierung«. Fast alle befragten Ärzte, so Karl-Heinz Wehkamp, hätten bei der Befragung von einer zunehmenden Verdichtung ihrer Arbeit gesprochen und von dem Zwang, Behandlungsabläufe zu beschleunigen.
Aus der Analyse der Interviews, sowohl der Geschäftsführer als auch der Ärzte, hat sich eine ganze Liste betriebswirtschaftlicher Aufforderungen an die Ärzte ergeben. Das betrifft zum Beispiel die Belegung des Hauses oder der Abteilung oder es heißt, die Fallzahlen müssen gesteigert werden. Aufwendige, unlukrative Patienten sollte man vermeiden. Notaufnahmen dürfen auch bei Überlastung niemals abgemeldet werden. Gewinnbringende Prozeduren, Geräte und Einrichtungen, wie zum Beispiel Endoskopien, Herzkatheter, OPs, sollen möglichst gewinnbringend ausgelastet werden. Die Verweildauer der Patienten wird an den Fallpauschalen orientiert. Was bedeutet, dass Patienten häufig lange vor ihrer Heilung entlassen werden?
2004 wurde die Fallpauschale für Krankenhäuser verbindlich. Seitdem gilt für Krankenhäuser, nicht mehr die Anzahl der Liegetage eines Patienten ist entscheidend, sondern es wird, grob gesagt, nach einer Pauschale bezahlt, die sich aus einer zuvor errechneten durchschnittlichen Aufenthaltsdauer je nach Diagnose ergibt. Dadurch sollte erreicht werden, dass die Krankenhäuser effizienter wirtschaften und Patienten schneller entlassen. Das ist auch so passiert. Das Ergebnis war aber auch, dass die Kliniken angefangen haben, beim Pflegepersonal zu sparen. Aufgestockt wurde dagegen die Zahl der Ärzte, um in der gleichen Zeit mehr Patienten behandeln zu können. In der Folge wurden immer mehr Patienten von immer weniger Pflegekräften betreut. Um diesen Trend aufzuhalten, will der neue Gesundheitsminister Jens Spahn, dass die Lohnsteigerungen bei den Pflegekräften von den Krankenkassen, also den Versicherten, bezahlt werden und so aus dem Fallpauschalensystem herausfallen. Bisher zahlen die Kassen die Hälfte der Erhöhung. Das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, meint der Mediziner und Soziologe Karl-Heinz Wehkamp. Denn
jede neue Tarifrunde brachte dem Haus größeren Druck, praktisch aus der Patientenbehandlung Gewinne erzeugen zu müssen. Dieser Druck scheint jetzt weniger zu werden. Es sieht so aus, als würde da etwas Bewegung jetzt im Spiel sein und als würde die Politik reagieren. Aber an den Grundmechanismen, dass betriebswirtschaftliches Denken im Zentrum steht, hat sich dadurch noch nichts geändert.
Zurück zu Patientin Irene Thiele. Nach einer weiteren abgesagten OP und einer versehentlich angeordneten, unnötigen Blutabnahme wurde sie dann doch erfolgreich operiert. Aber die Nachsorge fand kaum statt.
Ich hatte keinen ständigen begleitenden Arzt. Auch die Visite kam äußerst selten. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube zweimal in dieser ganzen Woche. Die Wunde hat sich allerdings niemand angeguckt. Ich hatte nie das Gefühl, dass jemand jetzt mir sagt, wie ich mich verhalten soll, fragt, wie es geht, ob die Schmerzmedikamente angepasst sind, ob alles in Ordnung ist. Sowas war so gut wie gar nicht. Ja, ich habe dabei wirklich an die gedacht, die nicht so streitbar sind und auch nicht so körperlich so stabil und die sich nicht trauen, die nicht können. Wenn die Schmerzen haben, die haben halt Schmerzen.
Irene Thiele hat sich während ihres Krankenhausaufenthaltes alleine gelassen gefühlt. Hätte sie nicht regelmäßig Besuch von einem Freund bekommen, der sich um sie kümmerte, wäre der Aufenthalt noch katastrophaler verlaufen, sagt sie im Rückblick.
Es gab eine wilde Mischung zwischen Schwestern, Schülerinnen, ausgebildeten Schwestern, Hilfspersonal. Man weiß nicht, wer wer ist. Die meisten haben keine Zeit, sind eilig. Zwei Sätze, die mir im Ohr geblieben sind, lauten, ich weiß es nicht oder ich frage die Kollegin. Also man hat nicht das Gefühl, dass man direkt jemanden ansprechen kann. Und Hilfe bekommt. Also es ist, die Hilflosigkeit war die große Überschrift in diesen ganzen langen 9 Tagen. Hilflos.
Vor allem die fehlende Kommunikation zwischen Pflegepersonal, Patient und Arzt habe sie belastet, erzählt sie. Ein Aspekt, den auch Karl-Heinz Wehkamp durch seine Studie bestätigt sieht.
Die Ärzte sagen, dass das, was man als die Grundlagen guter Medizin bezeichnet, gute körperliche Untersuchung, Aufnahmegespräch, Aufnahme der Anamnese, also der Krankheitsgeschichte, Gespräch, Zuhören, Begleiten des Patienten, ihn selber zum Träger der Therapie zu machen, regelmäßige Visiten. All diese Dinge sind in den letzten 15 Jahren in Bedrohung geraten und teilweise zerstört worden.
Der zunehmende ökonomische Druck ist auch eine Folge der Krankenhausprivatisierungen. Doch die hat zwei Seiten. Privatisierung, das klingt nach Leistungsdruck, Rendite, mehr Effizienz, also nach Gesundheit als Ware. Auf der anderen Seite verspricht die Privatisierung von Kliniken aber auch bessere Wirtschaftlichkeit, schwarze Zahlen und damit sichere Arbeitsplätze. Welches ist denn nun das bessere Krankenhaus, das öffentliche oder das private?
Wir haben unterschiedliche Krankenhausträger in der Studie gehabt und wir können am Ende von unseren Ergebnissen her nicht sagen, ob jetzt die einen besser sind als die anderen. Wir haben ein sehr unterschiedliches Spektrum vorgefunden. Mein persönliches Gefühl ist, dass die meisten Schwierigkeiten öffentliche Krankenhäuser haben, städtische oder kommunale, die lange Zeit keinem Rationalisierungsdruck ausgesetzt waren, teilweise auch, weil man deren Defizite immer staatlich finanziert hat. Die sind heute oft am schlechtesten dran und müssen teilweise im Galopp jetzt nachholen, was sie lange versäumt haben. Dadurch geht es den Mitarbeitern teilweise extrem schlecht.
Einzelne private Krankenhäuser gäbe es in Deutschland schon lange, so Wehkamp. Und auch gemeinnützige, freie Träger wie die kirchlichen Krankenhäuser. Diese Vielfalt ist im Gesetz festgeschrieben und sinnvoll, sagt er.
Aber was Neues sind Krankenhauskonzerne, die tatsächlich an den Börsen oder sonst wo sehr erfolgreich sind wirtschaftlich, die hohe Gewinne einfahren. Von einigen sagt man, sie seien geradezu Geldmaschinen. Die machen den anderen wiederum vor, wie man eigentlich managen müsste unter den gegenwärtigen Finanzierungsbedingungen. In vielen Häusern ist das brutal, auch gerade in einigen privaten, wie wir es gesehen haben. Aber die besten Ergebnisse wiederum, Aussagen wiederum von Ärzten, die auch glaubhaft waren, kamen auch wiederum von privaten Häusern. Das heißt, es gibt da offenbar sehr große Unterschiede und auch innerhalb der einzelnen Konzerne.
Die Privatisierungswelle bei den Krankenhäusern begann Anfang der 90er. Dr. Jonas Schreyöck, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Uni Hamburg und wissenschaftlicher Direktor des Center for Health Economics, hat diese Entwicklung verfolgt und sich mit den Ursachen befasst.
Die Krankenhäuser waren verschuldet und hatten Defizite, Jahr für Jahr Defizite aufgehäuft. Und die Kommunen hatten keine so großen Ideen mehr, wie man dem begegnen kann. Und dann wurde gesagt, wir privatisieren. Das ist der einfache Befreiungsschlag. Wir spülen uns sogar noch Geld in die Haushaltskasse. Wir sanieren unseren Haushalt und gleichzeitig haben wir das problemlos, dass wir Defizite haben. Wir halten sogar noch überwiegend das Personal in unserer Kommune. So. Aber man hat natürlich damit das komplett aus der Hand gegeben und konnte gar nicht mehr mitsteuern, was eigentlich mit diesem Krankenhaus passiert.
Die Privatisierungswelle ist mittlerweile abgeebbt. Die Kommunen haben dazugelernt. Sie geben die Fäden nicht mehr so einfach aus der Hand, sagt der Gesundheitsökonom.
Kommunen sind vielmehr dazu übergegangen. Das können wir auch in Zahlen zeigen. Stattdessen die Rechtsform zu wechseln. Das heißt, vorher waren das dann oft Eigenbetriebe, das heißt, die gehörten dann zu dem, waren dann quasi eine Behörde, die innerhalb der Behörde lag. Und das wurde dann geändert. Die haben dann gesagt, wir gründen eine GmbH, eine gemeinnützige GmbH und stellen dann einen Manager zum Beispiel, der schon Erfahrung hat, vielleicht aus einem privaten Konzern oder so an, und der soll das Krankenhaus auf Vordermann bringen.
Und diese GmbH erleichterte es dem Krankenhaus dann, Outsourcing zu betreiben, zum Beispiel die Gärtnerei, die Wäscherei, die Speiseversorgung auszulagern und so Geld zu sparen, aber trotzdem bleibt die Kommune der Träger.
Das ist eigentlich das Modell, was wir in den letzten Jahren immer mehr gesehen haben. Und da gibt es sehr erfolgreiche Krankenhäuser. Also es ist nicht so, dass dieses Modell jetzt sozusagen nur halbgar wäre, sondern das ist sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben das untersucht. Und wir stellen fest, dass die haben nicht so hohe Effizienzgewinne erwirtschaftet wie jetzt vollständig privatisierte Krankenhäuser, aber auch relativ hohe, also ungefähr halb so hohe Effizienzgewinne immerhin wie eine vollständige Privatisierung. Das heißt, die haben wurde eine Privatisierung nachgeahmt, die aber keine war.
Unterm Strich, so Schreyöck, sei die Welle der Krankenhausprivatisierungen deshalb doch positiv für den deutschen Krankenhausmarkt gewesen.
Viele Krankenhausträger, das Management hat davon gelernt, von den privatisierten Krankenhäusern. Und diese Trägervielfalt nebeneinander, dieser Wettbewerb unter den Trägern, das ist schon was positiv ist. Aber man muss auch ein bisschen bestimmte Leitplanken einziehen, dass bestimmte Mindeststandards erhalten werden. Und das wissen wir eben derzeit nur unzureichend. Ja, das können wir derzeit nicht vollständig sagen, ob das in allen Krankenhäusern so eingehalten wird oder nicht.
Die neue Bundesregierung hat sich nun geeinigt. Für Pflegekräfte in vielen Klinikabteilungen soll es spätestens 2019 Personaluntergrenzen geben. Krankenhäuser, die diese Mindeststandards beim Personal unterschreiten, sollen dann öffentlich benannt werden und müssen mit wirtschaftlichen Sanktionen rechnen. Die Untergrenzen erzeugen keine Pflegekräfte, kritisiert Georg Baum, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Ein weiterer Plan des neuen Bundesgesundheitsministers Spahn, die Qualität der stationären Versorgung soll in Zukunft finanzielle Konsequenzen für die Krankenhäuser haben. Für außerordentlich gute Qualität werden die Krankenhäuser Zuschläge und für Qualitätsmängel Abschläge erhalten. Das, so der Gesundheitsökonom Schreyöck, sei in anderen Ländern längst Krankenhausalltag und ein probates Mittel, um die Versorgung zu verbessern.
Da gibt es in anderen Ländern bestimmte Quoten, dass wenn ein Herzinfarkt reinkommt, dass er dann innerhalb von 30 Minuten, ja, manchmal sind 60 Minuten, behandelt werden muss. Und wenn Sie diese Quoten nicht erfüllen, dann kriegen Sie einen finanziellen Abschlag.
Dieses Verfahren ist auf den ersten Blick faszinierend. Auf den zweiten Blick ist es aus meiner Sicht die Perfektionierung des Wahnsinns, dass man nämlich die Ökonomisierung jetzt auf die Qualitätssicherung überträgt.
Kritisiert der Medizinethiker Karl-Heinz Wehkamp. Er glaubt nicht, dass sich die Qualität in der Krankenhausversorgung von außen objektiv messen lässt und schon gar nicht, dass sie durch ein Belohnungs- und Bestrafungssystem verbessert wird.
Fakt ist, dass sehr viel Täuschung, Lug und Betrug entsteht, dadurch, dass ich jetzt Qualität so präsentieren muss, dass ich keine Bestrafung bekomme. Und das bedeutet auch, dass ich Qualitätsdefizite, wenn sie dann entstehen, nicht mehr transparent darstellen darf. Und so drehen sich all diese Dinge, die so gut gemeint sind, auf den ersten Blick häufig ins Gegenteil um. Man redet von Qualität, entzieht aber der Binnensteuerung die Grundlagen dafür. Man redet von Patientensicherheit von außen, während alle befragten Ärzte und Schwestern sagen, Leute, hier entstehen permanent neue Risiken.
Brauchen wir also statt immer mehr Druck durch Kontrollen von außen vielleicht auch wieder eine Diskussion über mehr Ethik, mehr Mitmenschlichkeit und Fürsorge im Krankenhaus? Karl-Heinz Wehkamp hat in seiner Studie auch das abgefragt.
Gerade die interviewten Geschäftsführer haben, anders als die Ärzte, praktisch die ethische Norm betont. Also sie haben gesagt, man darf nicht mit wirtschaftlichen Aspekten Patienten behandeln, während die Ärzte uns gesagt haben, wir werden gezwungen dazu, das zu tun. Mit anderen Worten, die Ärzte haben geantwortet in dem Sinne, dass sie gesagt haben, was ist. Und die Geschäftsführer haben geantwortet in dem Sinne, was sein oder nicht sein soll. Geschäftsführer haben dann aber auch gesagt, dass sie häufig nicht genau wissen, was da an der Front passiert. Wohingegen die Ärzte wiederum das teilweise für Zynismus halten, weil sie ja nun genau von dieser Seite sich unter Druck gesetzt fühlen.
So unterschiedlich der Medizinethiker Karl-Heinz Wehkamp und der Gesundheitsökonom Jonas Schreyöck die geplanten gesundheitspolitischen Maßnahmen auch bewerten. In einem sind sie sich einig. Beide sagen, es gibt auch unter den gegenwärtigen Bedingungen schon gute Krankenhäuser. Im privaten und im öffentlichen Bereich, auf dem Land und in der Stadt. Es gibt schon jetzt die finanziellen und organisatorischen Spielräume, die Krankenhausleitungen nutzen können, um im Sinne der Patienten und ihrer Angestellten besser zu sein als andere. Doch diese guten Krankenhäuser zu finden, bleibe ein Glücksspiel.
In der Reihe des Forum hörten Sie Notstand im Krankenhaus. Was bringen die Pläne des Gesundheitsministers? Eine Sendung von Katharina Jetter. Redaktion Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.